Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Willkommen zu den Tagesthemen und mit mir im Studio heute für den Nachrichtenblock Susanne Daubner und für den Sport Julia Büchler.
Hallo.
Es dürfte wohl kein Zufall gewesen sein und auch kein Ergebnis irgendwelcher Verzögerungen im Terminkalender, die dazu führten, dass dieser Besuch nicht bei Tage, sondern im Schutze der Dunkelheit stattfand. Aber es war ja auch nicht irgendeine Stadt, durch die Russlands Präsident Wladimir Putin da geführt wurde, sondern die einst heftig umkämpfte und von seinen Streitkräften zerbombte Hafenstadt Mariupol. Putins erste Visite in einer der Regionen, die nach Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine illegal annektiert wurden von Russland. Welche Botschaften Putin damit senden will und wie Mariupols Realität bei Licht betrachtet aussieht, Demian von Osten.
Bilder aus Mariupol, etwa einen Monat alt. Ein lokaler Blogger hat sie gedreht. Zu sehen, schwer zerstörte Häuser rechts und links der Straße. Bei Tag betrachtet ist Mariupol eine Stadt in Ruinen. Tausende Zivilisten wurden hier seit dem Beginn des russischen Angriffs vergangenes Jahr getötet. Als Russlands Präsident Putin vermutlich gestern Abend mit dem Hubschrauber in Mariupol landet, bekommt er ein anderes Bild serviert. Putin steuert ein Auto vom Flugplatz ins Stadtzentrum. Der für den Wiederaufbau zuständige Vizeministerpräsident Chrusnulin schwärmt von zahlreichen Bauprojekten. Laut unserem Plan soll der Flughafen innerhalb von 3 Jahren wieder aufgebaut werden. Es soll ein vollwertiger Flughafen werden, von dem man in alle Städte Russlands und ins Ausland fliegen kann. Putin wird in einen der wenigen neu gebauten Wohnblöcke geführt. Dieser ältere Mann soll hier eingezogen sein. Draußen sagt er überraschend kritisch: Ich bin auch 70 Jahre alt wie Sie, aber ich habe nichts mehr. Eine Frau unterbricht: Jetzt hätten Sie hier alles. Und eine andere Frau sagt, man habe hier jetzt ein kleines Stückchen Paradies. Der Kreml selbst hat diese Bilder verbreitet. Putins erster Besuch in den neu eroberten ukrainischen Gebieten. Im Anschluss flog Putin in ein militärisches Kommandozentrum in Rostow am Don, zuständig für die Kriegsführung in der Ukraine. Er beriet sich mit den zuständigen Kommandeuren. Ein ukrainischer Präsidentenberater kritisierte Putins Mariupol-Besuch scharf. Mit den Worten: Den Verbrecher ziehe es immer an den Tatort zurück.
Und jetzt erstmal weitere Nachrichten des Tages, Susanne, mit dir.
Ja, und da geht es zunächst um die Zukunft von Verbrennungsmotoren. Im Streit um das Verbrenneraus pocht Umweltministerin Lemke auf eine baldige Einigung. Im Bericht aus Berlin sprach sie von einer Hängepartie, die kommende Woche beendet werden solle. Dabei stellte sich die Grünen-Politikerin hinter die Forderung von Verkehrsminister Wissing bezüglich synthetisch hergestellter Verbrennerkraftstoffe. Demnach müsse die EU-Kommission die Möglichkeit von E-Fuels für Pkw nach 2035 offenhalten. Vor allem die FDP hatte darauf bestanden. Die gut 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland können weiter mit steigenden Bezügen rechnen. Das sagte die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Rossbach der Bild am Sonntag. Wegen der stabilen Lage am Arbeitsmarkt könne die Rentenversicherung mit steigenden Einnahmen rechnen. Das sorge in den kommenden 3 Jahren auch für stabile Beitragssätze. Bei einem schweren Erdbeben im Süden Ecuadors sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 400 wurden verletzt, meist durch einstürzende Gebäude oder Erdrutsche. Das Beben hatte eine Stärke von 6,8 und erfasste auch den Norden Perus, wo mindestens ein Mensch starb. Ecuador und Peru liegen auf dem pazifischen Feuerring, der für seine hohe seismische Aktivität bekannt ist.
Es war eine recht kurze Fernsehansprache an die Nation, aber was der Ankündigung des damaligen US-Präsidenten George W. Bush heute Nacht vor genau 20 Jahren folgte, wirkt immer noch nach. Der Angriffskrieg gegen den Irak. Ein Völkerrechtswidriger, der auf der falschen Grundlage beruhte, Diktator Saddam Hussein sei im Besitz von Massenvernichtungswaffen gewesen. Und einer, der das Land zwar von einem brutalen Regime befreite, aber auf Jahre in ein ebenfalls brutales Chaos stürzte. was übrig geblieben ist. Zwei Jahrzehnte nach Beginn der amerikanischen Operation Iraqi Freedom fasst Simon Riesche zusammen.
Dass der Lauf der Geschichte voller Wendungen sein kann, Fischer Hussein Sabahi weiß das. Jeden Tag sieht er hier im südirakischen Basra das Wrack der Al-Mansur. Der arabische Name der Luxusjacht bedeutet der Siegreiche. Und doch, ihr Besitzer war ein Kriegsverlierer, Iraks Diktator Saddam Hussein. Ja, dieses Schiff gehörte tatsächlich dem Präsidenten. Wir haben früher vergeblich geträumt, es einmal aus der Nähe zu sehen. Und dann veränderte sich die ganze Welt. Das Schiff wurde bombardiert und jetzt liegt es hier immer noch. Umgekippt. Der Krieg, dem nicht nur ein Schiff, sondern auch hunderttausende Menschen zum Opfer fallen, beginnt am 20. März 2003. US-Streitkräfte und ihre Verbündeten marschieren in den Irak ein. Ein Land, das US-Präsident Bush zuvor als Teil einer Achse des Bösen bezeichnet hatte, angeblich ausgestattet mit Massenvernichtungswaffen. Die Amerikaner stürzen das Regime in Bagdad, sie nehmen Saddam Hussein fest, werden aber selbst von dessen Gegnern nicht als Befreier, sondern als grausame Besatzer angesehen. Auch wegen solcher Bilder aus dem Foltergefängnis Abu Ghraib. Der Irak versinkt im Chaos. Unruhen, Anschläge, der Aufstieg der islamistischen Terrormiliz IS, die zwischenzeitlich große Teile des Landes kontrolliert. Wir sollten die Amerikaner vor allem dafür kritisieren, dass sie vor 20 Jahren ein Herrschaftssystem zerstört haben, ohne eine Alternative zu liefern. Weil es keine Autorität mehr gab, gab es konfessionellen Unfrieden und Bürgerkrieg. Heute bleibt der Irak ein Land mit vielen Problemen. Die Wirtschaft trotz Ölreichtum am Boden, Armut, Arbeitslosigkeit, Korruption. Immerhin, die Sicherheitslage ist fast überall im Land zuletzt deutlich besser geworden. Auch in Basra, wo Fischer Hussein Sabahi und seine Familie die ausgebombte Yacht von Saddam Hussein als Picknickplatz für sich entdeckt haben. Als Ort der Idylle, mitten in ihrem historisch geplagten Land.
Wenn es eine Währung gibt, die für die Finanzwelt wohl noch wertvoller ist als Dollar, Euro oder Franken, dann ist es Vertrauen. In die Sicherheit der Anlagen, der Ersparnisse, in die Stabilität von Geldhäusern. Denn was passiert, wenn eine weltweit vernetzte Großbank wie die Schweizer Credit Suisse das Vertrauen massiv verliert und dadurch kurz vor dem Kollaps steht, das hat die Nervosität der internationalen Finanzwelt in den vergangenen Tagen gezeigt. Um aus der brenzligen Situation nicht einen Flächenbrand werden zu lassen, wie bei der Finanzkrise 2007-2008, hat sich an diesem Wochenende sogar die Schweizer Regierung eingeschaltet und einen Deal mitverhandelt. Demnach übernimmt eine andere eidgenössische Großbank, die UBS, die Rivalin mit milliardenschwerer Unterstützung. Ob die Krise damit aber abgewendet ist, Henning Winter berichtet.
Innerhalb von nur zwei Tagen wurde diese Übernahme entschieden. Gestern kam der Bundesrat, die Schweizer Regierung, zu einer Krisensitzung zusammen. Die Entscheidung wurde absichtlich noch vor der Öffnung der wichtigen asiatischen Märkte getroffen, um einen Dominoeffekt zu verhindern.
Also Credit Suisse ist eine wirklich große Bank, nicht nur im Schweizer Kontext. Dort ist sie die zweitgrößte Großbank, sondern auch im internationalen Geschäftsleben figuriert sie sehr stark. Sie ist eng verbunden mit dem amerikanischen Kapitalmarkt. Und in der Beziehung zwischen den Banken würde das Problem entstehen, denn wenn eine der großen Banken ausfällt, dann heißt das, dass praktisch auch alle anderen großen Banken Ausfälle haben.
10.000 Jobs stehen auf dem Spiel. Außerdem könnte die UBS als einzige Großbank in der Schweiz bald die Preise diktieren.
Es ist nicht so schlimm für die kleinen Leute, die sparen und anlegen wollen, das sogenannte Retail Banking, aber für die ganzen KMUs, also die kleinen und mittleren Unternehmen, wenn die im Ausland exportieren wollen und Kreditversicherungen brauchen und so, gibt es nur noch eine Ansprechpartnerin, eben diese neue Bank, die dort entsteht.
Morgen wird sich zeigen, ob die Übernahme die Anleger beruhigen konnte oder nicht und wie sich der Aktienkurs der UBS entwickelt.
Die Meisterschaft in der Fußball-Bundesliga ist so spannend wie lange nicht mehr, denn es gibt einen neuen Tabellenführer. Borussia Dortmund steht erstmals nach einem Spieltag in dieser Saison auf Tabellenplatz 1, Julia.
So ist es. Dortmund hatte ja gestern schon vorgelegt mit einem 6:1-Sieg gegen Köln. Die Bayern aber, die ziehen heute nicht nach, sind damit nur noch auf Platz 2, weil sie eben tatsächlich in Leverkusen verlieren. Trainer Xabi Alonso landet mit dem 2:1 für Leverkusen in der Liga einen Coup. Es läuft auch international. Da ist Alonsos Team die einzige deutsche Mannschaft, die in der Europa League im Viertelfinale steht. Und heute gewinnt er zum ersten Mal als Trainer gegen seinen Ex-Club.
Ausgelassen feiert die Werkself ihren Sieg über den Rekordmeister aus München. Aber auch Schiedsrichter Tobias Stieler hatte nach zwei kuriosen Szenen am Ende doch noch Grund zur Freude.
Am Ende des Tages hat dann heute tatsächlich die Gerechtigkeit gesiegt. Und von daher gesehen nehme ich das jetzt einfach mal heute mit Humor.
Aber zuvor zeigte Leverkusen gegen die Gäste aus München eine starke Anfangsphase. Allerdings sorgt der erste Angriff der Bayern in der 22. Spielminute auch gleich für die Führung. Goretzka hat das Auge für Kimmich, der steht besser, der Schuss noch abgefälscht. Unhaltbar für Leverkusens Schlussmann. Danach passiert nicht mehr viel, die Bayern mit der Führung zur Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang wird's kurios. Schiedsrichter Stieler sieht hier eine klare Schwalbe und zeigt Leverkusens Adli die gelbe Karte. Stieler bekommt einen Hinweis vom Videoschiedsrichter, schaut sich's an und zeigt schnell auf den Punkt. Bayerns Pavard trifft Adli im 16er klar. Die Entschuldigung vom Unparteiischen und dann übernimmt Palacios. Der Ausgleich! Trainer Xabi Alonso atmet zufrieden durch. Kurz darauf. Wieder liegt Armin Adli im 16er. Wieder soll es eine Schwalbe gewesen sein und erneut gibt es einen Hinweis aus Köln. Angeschaut und Stieler entschuldigt sich einmal mehr bei Armin Adli. Zweiter Elfmeter für Leverkusen. Palacios dreht das Spiel und sorgt für den verdienten 2:1 Endstand.
Ja, das bewegt uns, deswegen auch die versteinerten Gesichter. Wir hatten natürlich uns was ganz anderes vorgenommen vor dem Topspiel gegen Dortmund.
Damit empfängt der FC Bayern München nach der Länderspielpause als Tabellenzweiter Borussia Dortmund.
Das wird spannend. Union Berlin und Eintracht Frankfurt haben ihre internationalen Spiele jeweils verloren diese Woche. Union hat sich damit aus der Europa League verabschiedet und Frankfurt ist aus der Champions League ausgeschieden. Beide Teams natürlich sehr enttäuscht, aber Niederlagen gehören nun mal dazu im Sport. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Union hat das Ganze offensichtlich besser verkraftet. Gewinnt das Spiel heute mit 2:0. Der Blick geht also ganz klar nach vorne.
Union Berlin, dieses Jahr Europa League, nächste Saison Champions League, Fragezeichen. Die Eisernen mit einem ganz wichtigen Dreier im Kampf um die Königsklassentickets für die neue Saison. Konkurrent Frankfurt erleidet hingegen den nächsten Rückschlag.
Was ärgert Sie heute am meisten nach diesem 0:2 hier bei Union Berlin?
Alles.
Die Gäste in Schwarz dominieren zwar die erste Halbzeit, haben deutlich mehr Torchancen, aber sind nicht effizient genug. 34. Minute, Daichi Kamada. Eine starke Parade von Renault. Der Ex-Frankfurter ist heute wieder ein ganz wichtiger Rückhalt für die Eisernen. Vereitelt hier eine von vielen guten Chancen für die SGE.
Ich habe als Trainer noch nie so viele Torchancen gehabt hier. Dann könntest du auch mal 0:0 spielen, aber wenn du so abenteuerlich verteidigst, dann eben nicht.
Weil Union seine Chancen nutzt, 53. Minute, Rani Khedira mit dem 1:0 für die Gastgeber. Es ist sein erstes Pflichtspieltor für die Eisernen im 81. Spiel. In der 75. Minute setzt sich dann der eingewechselte Kevin Behrens durch und trifft. Er wirkt hier frischer und entschlossener als die Frankfurter Verteidigung und erzielt den 2:0 Endstand.
In den letzten Wochen haben wir uns ein Stück weit schwer getan. Von dem her war das heute, glaube ich, unglaublich wichtig.
Union ist jetzt seit 18 Bundesliga-Heimspielen in Folge ungeschlagen. Frankfurt kassiert die 7. Saisonniederlage.
Mainz und Freiburg haben in der Liga beide seit nunmehr 6 Spielen nicht mehr verloren. Auch heute nicht. Das Spiel endet nämlich 1:1 unentschieden. Die Reaktionen darauf aber, die waren völlig unterschiedlich.
Ja, auch ein Unentschieden kann glücklich machen. Mainz schießt in der 5. Minute der Nachspielzeit den Ausgleich. Der Trainer flippt aus. Der Schütze, Karim Onisivo, nimmt es ganz cool.
Es war schon ein bisschen glücklich. Wir hätten vielleicht eine oder andere Chance noch besser rausspielen können. Aber natürlich so ein Last-Minute-Punkt dann noch zu Hause im eigenen Stadion ist immer schön.
Und das Spiel ist von Anfang an sehr unterhaltsam. Die Freiburger in Schwarz haben die erste Riesenmöglichkeit. Sidilia ganz frei vor dem Tor. Hanko Olsen mit der Rettungsgrätsche. Dann zeigen die Mainzer verstärkt Angriffslust. Ludovic Ajorg. Freiburgs Keeper Flecken muss sich da ganz schön strecken. 0:0 zur Pause, Mainz einen Tick besser. Weiter geht das flotte Spiel. Und zwar mit zwei unschlüssigen Mainzern und einem hellwachen Nico Doan. Die Führung für Freiburg, 55. Minute. Fernandes blockt nicht, Zentner zu spät, Doan frech. Freiburg ist in der zweiten Hälfte klar besser. Mainz viel zu harmlos bis zur Nachspielzeit. Bis Karim Onisivo den 05ern einen Punkt rettet und viele Mainzer glücklich macht.
Die Tabelle: Dortmund jetzt ganz oben mit einem Punkt Vorsprung vor Bayern München. Union Berlin klettert auf 3. Freiburg ist 4., Frankfurt 6., Leverkusen auf Platz 8 vor Mainz. Und die zweite Hälfte, da gucken wir ans Tabellenende. Und da ist Hertha BSC, Schalke und ganz unten Stuttgart. Zum Wintersport. Da ist heute etwas Historisches passiert im Skifliegen. Da gibt es nämlich endlich Chancengleichheit. Nach jahrelangen Diskussionen durften heute endlich auch 15 Frauen vom Monsterbacken auf der Riesenanlage in Vilkersund in Norwegen starten. Und so sieht er aus, der Flug ins Geschichtsbuch. Die Slowenin Emma Klinec kommt beim ersten Skifliegen der Frauen am weitesten. Sie knackt die magische 200-Meter-Marke und landet am Ende bei 226 Metern. Die Deutsche Katharina Althaus wird mit 194 Metern Vierte. Wenn es am schönsten ist, dann soll man aufhören, heißt es. Und Biathletin Denise Hermann-Wick macht nun genau das. Mit 20 Jahren, da startete sie zum ersten Mal bei einem Weltcup und heute mit 34 Jahren bei ihrem letzten.
Denise Hermann-Wick ist überwältigt. Nach dem letzten Rennen ihrer erfolgreichen Biathlon-Karriere kullern die Tränen.
Ich weiß gar nicht, es ist alles gerade total überwältigend und dass es jetzt so wirklich vorbei sein soll, das ja, geht mir wahrscheinlich gar nicht so richtig in den Kopf.
Erfolgreich bis zuletzt. Am Holmenkollen gewinnt Denise Hermann-Wick am Wochenende das Sprintrennen und sichert sich die Kristallkugel. Angefangen hat sie als Langläuferin, Staffelbronze bei Olympia. 2016 wechselt sie zum Biathlon. Schon 2,5 Jahre später wird sie Verfolgungsweltmeisterin im schwedischen Östersund. Den größten Erfolg feiert Denise Hermann-Wick 2022. Sie wird Olympiasiegerin, holt Gold im Einzel. Zum Abschluss wird sie heute 6. im Massenstart. Doch das ist völlig nebensächlich.
Also es war schon irgendwie verrückt heute, wo ich so ins Stadion gegangen bin. So dieses Gefühl, wo man weiß, es ist einfach so dieser letzte Weg. Und ja, es war schon wirklich heute eine emotionale Herausforderung.
Jetzt ist Schluss mit Biathlon. Die Abschiedsparty hat begonnen.
Abschiedsparty also zum Wochenausklang und wie die neue startet in diesen kalendarischen Frühlingsanfang, ja, das weiß Claudia. Gibt es da auch was zu feiern?
Ja, Ingo, zumindest der Süden wird in den nächsten Tagen doch mal eine Wetterberuhigung erfahren. Über den Norden ziehen immer wieder Tiefs. Das heißt, da bleibt es ziemlich wechselhaft beim Wetter. Und morgen, 22.24 Uhr, also ziemlich spät am Abend, beginnt ja dann kalendarisch der Frühling. Meteorologisch haben wir ja schon seit 1. März Frühling aus statistischen und Vergleichsgründen der Zahlen. Und es wird die nächsten Tage dann in einigen Regionen, und das gilt vor allem für den Süden, etwas wärmer werden. In München morgen 14 Grad, dann geht's rauf auf 18 Grad, danach wieder Temperaturrückgang auf rund 12 Grad, was dann noch eher normal wäre jetzt für Ende März. In Hamburg dagegen deutlich niedrigere Temperaturen, aber auch da wird es nicht kalt. Ganz im Gegenteil, 12, 13 Grad haben wir auch da in den kommenden Tagen. In der Nacht haben wir es weiterhin mit Schauern zu tun, die zum einen nach Südosten weiterziehen. Zum anderen kommen dann morgen aus Nordwesten neue Schauer. Die können auch mal kräftiger ausfallen. Bis nach Süden kommen die gar nicht so richtig voran. Deswegen Richtung Bayern, Baden-Württemberg, südliches Hessen doch längere Zeit trocken mit etwas Sonnenschein. Und in der Nacht liegen die Temperaturen dann im Bayerischen Wald bei rund 2 Grad. Ansonsten sind es 5 bis 7 Grad, 8 Grad über der Mitte Deutschlands. Morgen Nachmittag dann Höchsttemperaturen nach Südwesten hin bis 16 Grad und an den Küsten 7 bis 9 Grad mit Seewind. Die nächsten Tage sind recht schnell erzählt, denn es gibt immer im Norden und Nordwesten dichte Wolkenfelder, da auch immer mal wieder Regen und nur 10 Grad. Sonst steigen die Werte auf bis zu 18, im Südwesten sogar 20 Grad am Mittwoch.
Claudia, danke für diese frühlingshaften Aussichten. Und das waren die Tagesthemen von heute. Hier im Ersten folgt jetzt das Kulturmagazin, Titel, Thesen, Temperamente.
Ja, und die nächste Tagesschau informiert Sie dann um 1.20 Uhr.
Und die Tagesthemen sehen Sie dann morgen wieder.
Dann empfängt Karin Mioska Sie an dieser Stelle. Ihnen allen einen guten Wochenstart. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.
Tschüss.
Na, und jetzt gibt's schon.